Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Was nützen staatliche Hilfsprogramme, wenn statt der Fördergelder erstmal Bürokratiehürden auftauchen? Das fragen sich nicht nur viele Schulverantwortliche zurzeit, die ihre Schulen digital aufrüsten wollen, sondern auch Corona-gebeutelte Unternehmer, die weiter ausbilden möchten. Wo es da hakt, hören wir in zwei Praxisbeispielen und berichten auch, wie sich junge Leute ihr freiwilliges soziales Jahr umplanen, das sie ja eigentlich für einen Auslandsaufenthalt nutzen wollten. Zunächst aber nach Nordrhein-Westfalen. Dort wurde heute ein neues Forschungsprojekt gestartet, das sich einem sehr ernsten Thema widmet. Es geht um Antisemitismus an Schulen. Wie entsteht er und was kann dagegen getan werden? Die Wissenschaft soll wichtige Erkenntnisse liefern, die auch in anderen Bundesländern helfen sollen. Moritz Küpper stellt das Projekt vor.
Die Beschimpfung "Hey Jude" auf dem Schulhof, das möglicherweise einseitig wahrgenommene Bild im Schulbuch, der anschließende Dialog im Unterricht. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die ehemalige FDP-Bundesjustizministerin und heutige Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, hört häufig von solchen Fällen. Nicht zuletzt auf den jüngsten Corona-Demonstrationen, aber auch im Alltag habe sich Antisemitismus weiterentwickelt.
Auch mit wechselnden Begründungen. Es ist nicht nur der bekannte Antisemitismus, der auch auf rassistischen Ideologien beruht. Es ist der politische Antisemitismus mit deutlichem Israel-Bezug. Und es ist auch ein Antisemitismus, der daher rührt, dass Schülerinnen und Schüler aus einem ganz anderen kulturellen Umfeld kommen, wo Israel eine ganz andere Rolle spielt, als Erzfeind gesehen wird. Und das wird projiziert auf die Juden. Und von daher haben wir heute schon eine vielfältigere Erscheinungsform von Antisemitismus,
der nun erforscht werden soll. Antisemitismus als soziales Phänomen in der Institution Schule heißt das neue Projekt der Ruhr-Universität Bochum, das das NRW-Schulministerium fördert. Ziel: durch Unterrichtsbeobachtungen in den Fächern Geschichte, Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Politik sowie den verschiedenen Religionsstunden soll festgehalten werden, wo und wie Antisemitismus in Schulen vorkommt. An 6 Einrichtungen im Land, Berufskollegs, Gesamtschulen, Gymnasien, wollen die Forscher um Juniorprofessor Karim Fereidoni in den Unterricht gehen, beobachten.
Da werden wir unterschiedliche Kategorien anführen. Sprache gehört beispielsweise dazu, aber auch Bildsprache in den Schulbüchern gehört dazu.
Im nun angelaufenen Schuljahr wird beobachtet, ab nächstem Sommer dann ausgewertet. Zum einen sollen Erkenntnisse und Einblicke gewonnen werden, zum anderen, so die NRW-Antisemitismusbeauftragte Leuthäuser-Schnarrenberger,
dass es zu einer Veränderung von Unterrichtsmaterialien kommt, Unterrichtshilfen aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt werden. Das brauchen wir. Es gibt immer wieder Ansätze, aber dann haben wir eine systematische Herangehensweise. Und für mich ganz wichtig, dass diese Erkenntnisse auch in die Programme für die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern einfließen.
Das, so Leuthäuser-Schnarrenberger, müsse ein fester Bestandteil werden.
Darf nicht nur dem Engagement der wirklich interessierten Studierenden überlassen bleiben und gilt dann für alle Unterrichtsfächer. Auch wer Mathe oder andere Fächer gibt und jetzt nicht Politik, Geschichtskunde, Sozialkunde, sollte genau auch auf diese Möglichkeiten der Auseinandersetzung an der Schule vorbereitet sein.
Und hat, so hofft es Leuthäuser-Schnarrenberger, eine bundesweite Signalwirkung.
Im Kreis der Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern tauschen wir uns aus über das, was wir im Einzelnen machen. Und ich denke, das kann dann auch sehr hilfreich und weiterführend für die anderen Bundesländer sein. Und jetzt ist NRW hier mal Vorreiter.
Spätestens im Sommer 2022 sollen dann in Nordrhein-Westfalen neue Unterrichtsmaterialien sowie Konzepte für Fortbildungen vorliegen.
Während der Schulunterricht in Nordrhein-Westfalen heute erstmals wieder ohne Maskenpflicht stattfinden darf, Freiwillige ausgeschlossen, plant man in Bayern den Schulstart nächste Woche schon irgendwie mit Maske in verschiedenen Szenarien. Bei unseren Nachbarn in Frankreich geht das deutlich einheitlicher.
Campus und Karriere. International.
Frankreich startet seine Schulen nämlich mit Maskenpflicht für Lehrkräfte und Schüler ab 11 Jahren und empfiehlt einen Mindestabstand von 1 Meter.
In Frankreich geht die Schule heute wie immer am 1. September für alle rund 12 Millionen Kinder im Land gleichzeitig wieder los. Diesmal allerdings mit Maskenpflicht, wenn auch nicht für alle Kinder. Denn in Frankreich hat die Regierung entschieden, dass erst ab dem Collège, also in etwa ab dem Alter von 11 Jahren an, eine Maske getragen werden muss. Dann aber überall in der Schule, im Unterricht, im Klassenraum wie auf dem Pausenhof unter freiem Himmel. Ausnahmen gelten lediglich für den Sportunterricht oder die Kantine. Auch bei unseren Nachbarn gilt, was manchen schon als Zumutung erscheint, geht anderen längst noch nicht weit genug. So haben sich in den vergangenen Tagen immer wieder Ärzte zu Wort gemeldet, die zum Wohle der Kinder und vor allem der Lehrer die Maskenpflicht schon ab dem Alter von 6 Jahren eingefordert haben. Die Vereinigung der Kinderärzte in Frankreich hatte sich wiederum vehement dagegen ausgesprochen. Gemessen an Deutschland ist die Maskenpflicht in Frankreich ohnehin deutlich strenger. Sie gilt mittlerweile in Paris, Marseille und anderen Großstädten allerorts auch unter freiem Himmel und ab heute in ganz Frankreich auch am Arbeitsplatz, überall dort, wo man Kolleginnen oder Kollegen begegnen könnte.
Marcel Wagner, mein Kollege aus Paris, war das über die Maskenpflicht am Arbeitsplatz und in der Schule, wie sie in Frankreich ab heute gilt. Zurück nach Deutschland und dem zweiten wichtigen Thema, das Schulen gerade umtreibt, der digitale Unterricht nämlich. Denn wenn wieder Schließungen kämen wegen Corona, sollte möglichst schnell und gut auf digital umgestellt werden können. Weil es aber oft schon an der Ausstattung mangelt, wurde der staatliche Digitalpakt geschnürt. Mit mäßigem Erfolg allerdings, denn seit letzter Woche wissen wir, von 5 Milliarden Fördergeld, die im ersten Jahr bereitstehen, sind bisher nur 15,7 Millionen Euro geflossen. Bürokratiehürden gäbe es, ist zu hören. Stefanie Kowalewski hat für uns mal nachgefragt in der Kleinstadt Neuss in NRW.
Eigentlich steht die Stadt Neuss verhältnismäßig gut da. Schon vor dem Digitalpakt haben Schulen an ihren Medienkonzepten gearbeitet und es gab viele sogenannte iPad-Klassen. Doch die Corona-Pandemie hat den Digitalisierungsfahrplan ordentlich durcheinandergebracht, sagt Schuldezernentin Christiane Zanks.
Wir hatten geplant, dass wir Ende des Jahres eine Schüler-Endgeräte-Relation von 5 Schülern ein Endgerät in der Schule haben. Uns hat das alles überholt. Mit dem, was wir jetzt bestellt haben, kommen wir Ende des Jahres auf 1:2. 2 Schüler teilen sich ein Gerät.
Insgesamt schafft die Stadt gerade 3.600 neue Laptops für Schüler und Lehrer an. Mehr geben die Mittel des Digitalpakts für Neuss nicht her. Außerdem sollen bis Ende des Jahres alle Schulen ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen sein.
Wir sind schon weit vorne, das kann man sagen.
Doch manchmal wünscht sich die Neusser Schuldezernentin, Entscheidungen in Verwaltung und Politik gingen etwas flotter.
Die Förderrichtlinien ließen etwas auf sich warten. Wir haben versucht, noch zu debattieren, müssen wir kaufen, können wir leasen. Das musste zunächst einmal geklärt werden.
Während die Kommunen in Bayern beispielsweise Laptops und Co. leasen dürfen, hat die Landesregierung NRW entschieden, dass die Geräte in NRW gekauft werden müssen. Das sei unterm Strich billiger, sagte uns das Schulministerium.
Ich halte das für fatal, denn es ist nicht geklärt, was in 4-5 Jahren ist, wenn die iPads und Laptops alle veraltet sind. Wer kauft dann neue?
Jetzt bekommt die Stadt Neuss rund 5 Millionen Euro aus dem Digitalpakt. Damit das Geld tatsächlich fließt, muss jede der 45 Schulen gemeinsam mit der Kommune ein technisch-pädagogisches Medienkonzept vorlegen. Also, was brauchen die Schulen konkret und wie wollen sie die Geräte pädagogisch einsetzen? So etwas hat es noch nie gegeben, betont Maike Finnern, GEW-Vorsitzende in NRW.
Beide haben bisher wenig Beratung gehabt auf dem Weg dahin. Das wäre sicherlich gut gewesen, so Beratungsstrukturen noch mal verstärkt zu schaffen. Also die sind jetzt geschaffen worden und es ist auf dem Weg. Und es gibt an den Schulen keine Ressourcen, um diese Konzepte zu erstellen. Und es gibt letztlich bei den kommunalen Schulträgern auch keine Ressourcen. Denn da ist ja über viele, viele Jahre Personal eingespart worden.
Tatsächlich besteht das Neusser Schulverwaltungsamt nur aus 1,5 Mitarbeitern. Und die müssen mit allen 45 Schulen das erforderliche Medienkonzept besprechen.
Das Medienkonzept ist natürlich schon Arbeit,
sagt Achim Fischer, Leiter der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss.
Weil das natürlich bedeutet, wir müssen nicht nur 85 Lehrer und Lehrerinnen ins Boot Boot holen, sondern wir müssen auch Schüler ins Boot holen. Beispiel, kann ich mit meinem Smartphone arbeiten oder nicht? Das ist natürlich erstmal ein Diskussionsprozess gewesen. Generell aber sind wir ja schon aufgefordert worden, im Vorfeld Medienkonzepte zu erstellen. Und je nach Entwicklungsstand in den Schulen war das jetzt mehr oder weniger Aufwand.
Wenn Schulen wie seine bereits ein fertiges Medienkonzept in der Schublade liegen hatten, ging das Ausfüllen der Antragspapiere relativ flott.
Worum es jetzt ging, war, unser Medienkonzept in die einzelnen Spalten zu übertragen. Das hat man aber auch in 3 oder 4 Tagen erledigt. Das halte ich bezogen auf die Mittel, die da zur Verfügung stehen, für durchaus angemessen. Ja.
Seine Gesamtschule mit rund 1.000 Schülern bekommt mehr als 120.000 Euro aus dem Digitalpakt.
Immerhin gut das Fünffache eines normalen Etats.
Um das Verfahren zu beschleunigen, haben sich in Neuss Schulen und Kommune darauf geeinigt, wo immer es geht, gleiche Geräte anzuschaffen. So werden mehr als 1.000 Klassenräume mit großen, teilweise interaktiven Bildschirmen ausgestattet. Dazu sind im Vorfeld viele Detailfragen zu klären, sagt Schuldezernentin Christiane Zangs. Etwa, wo fehlen Steckdosen und wie sieht die WLAN-Abdeckung aus?
Ein Zweierteam hat sich jeden Klassenraum angesehen, hat mit den Lehrern besprochen, wollt ihr die Kreidetafeln weiter behalten? Dann kommen die an die Seite oder kommen die ganz weg? All das muss überlegt werden.
Und von den politischen Gremien der Stadt genehmigt werden, denn Neuss muss einen Teil der Investitionen aus der eigenen Tasche zahlen.
Bei uns sind es 10% der 5 Millionen, die die Stadt Neuss an Geld dazu geben muss. Ich spreche noch nicht von Manpower und dem Ganzen drumherum.
Bislang war das technisch-pädagogische Medienkonzept Voraussetzung, um die Gelder aus dem Digitalpakt abrufen zu können. Doch die Behörden haben die hohe Hürde erkannt und gegengesteuert, sagt Maike Finnern von der GEW.
Jetzt kann man das ja auch nachreichen. Also bei der Bewilligung muss es dann vorliegen, nicht schon bei der Beantragung. Das ist schon mal eine kleine Erleichterung. Und dann muss man dringend gucken, dass der Digitalpakt verlängert wird. Denn es ist eine Daueraufgabe und die 5 Milliarden können eigentlich nur der Anfang sein.
Letztlich wird es durch die europaweite Ausschreibung und die Lieferzeiten noch lange dauern, bis die digitalen Geräte tatsächlich in den Schulen ankommen, glaubt Gesamtschulleiter Achim Fischer.
Wenn ich hoffnungsfroh bin, würde ich sagen Ende des Jahres.
Schuldezernentin Christiane Zangs jedenfalls beteuert, dass es flotter kaum geht.
Wir machen das stringent, aber es braucht diesen Vorlauf. Deshalb ist jeder Vorwurf an jede Kommune bundesweit, hallo, ihr ruft die Mittel nicht ab, Blödsinn.
Wo hakt es beim Digitalpakt für Schulen? Das waren die Antworten aus Neuss auf diese Frage. Aber auch beim neuen Ausbildungsprämienbedarf läuft nicht alles rund. Dazu gleich mehr. Sie wurde in diesem Sommer beschlossen und ist seit dem 1. August in Kraft. Seit gut einem Monat können kleine und mittlere Betriebe, die ausbilden und durch Corona in Not geraten sind, Fördergelder, ja Hilfe vom Staat bekommen. Die sogenannte Ausbildungsprämie will helfen, verursacht aber in der Praxis so einige Fragezeichen. Thomas Samboll mit einem Beispiel aus Hamburg.
Ein Kosmetikstudio im feinen Hamburger Stadtteil Roter Baum. Dezente Musik aus Deckenlautsprechern, orientalische Lampen und Möbel sowie tropische Grünpflanzen sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Mitinhaber Matthias Höft ist jedoch nicht ganz so relaxed, wenn es um die Ausbildungsprämie geht. Damit will der Bund kleinen und mittleren Betrieben über die Runden helfen. Die Bedingungen dafür? Schienen für Matthias Höft kein Problem zu sein.
Dass alle Unternehmen, zumindest so wie es verkündet wurde, die im gleichen Maße weiter ausbilden, dass die gefördert werden oder wenn sie sogar noch aufstocken oder Auszubildende aus insolvent gegangenen Betrieben übernehmen. Das war so meine Erwartungshaltung.
2.000 oder 3.000 Euro Prämie für jeden Betrieb mit weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der trotz Corona ausbildet. So hatte auch Hjalmar Stemmann die ursprüngliche Prämienregelung verstanden. Doch dann gab es immer mehr Haken und Ösen, kritisiert der Präsident der Handwerkskammer Hamburg.
Davon war am Anfang überhaupt nicht die Rede. So muss ein Betrieb mindestens 1 Monat in Kurzarbeit gewesen sein. Er muss über 2 Monate hinweg weniger als 60% des Vorjahresumsatzes im gleichen Zeitraum gemacht haben. Betriebe, die in erheblichen Schwierigkeiten waren, bekommen diese Prämie. Dadurch sind Betriebe ausgeschlossen, die auch von Corona betroffen waren, aber vielleicht nicht ganz so hart wie das eben genannt. Am Anfang so tun, als ob das für alle Betriebe erreichbar ist und dann hinterher den Anspruchskreis erheblich zusammendämpfen. Das finde ich ein bisschen schwierig.
Für alle sei eben nicht genug Geld da, heißt es verkürzt gesagt dazu aus dem zuständigen Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Im Prämientopf seien insgesamt rund 400 Millionen Euro, die den Betrieben zugutekommen sollen, die jetzt jeden Cent umdrehen müssen. Da wäre Matthias Höft mit seinem Kosmetikstudio immer noch gut dabei gewesen. Kurzarbeit, Umsatzeinbußen, hatte er alles zu bieten. Trotzdem wird er wohl leer ausgehen, denn
die Ausbildungsprämie greift erst für Ausbildungsverträge ab dem 1.8. Das heißt, in dem Zuge werden wir zumindest mit dieser Auszubildenden davon nicht profitieren. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich ist dieses Programm genau für solche Fälle wie in unserem konkreten Fall gemacht worden. Und wir werden in dem Fall davon nicht profitieren.
Denn der 42-Jährige hatte schon Mitte Mai eine neue Auszubildende eingestellt. In der Hochphase der Corona-Pandemie, wegen der das Studio zuvor 2 Monate lang geschlossen war. Aber nach den geltenden Förderrichtlinien des Bundes war das eben 2,5 Monate zu früh. Dabei hätte Matthias Höft das Geld gut gebrauchen können.
Wir mussten einen Kredit im 6-stelligen Bereich aufnehmen, um das Unternehmen ja liquide zu halten. Und klar, in der ersten Phase hat man natürlich auch existenzielle Sorgen gehabt. Ja, es ist sicherlich auch ein bisschen mutig, aber das muss man in diesen Zeiten auch sein. Und wir versuchen natürlich, Normalität eben auch auf allen Ebenen wieder zu erlangen. Und da gehört es einfach dazu, dass wir regelmäßig auch Auszubildende einstellen. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, wenn so eine Ausbildung 3 Jahre geht, ob es uns in 3 Jahren noch gibt. Die Sicherheit, gerade jetzt, kann ihnen natürlich niemand geben.
Die Ausbildungsprämie hätte da vielleicht für etwas mehr Sicherheit sorgen können. Inzwischen ist das Interesse an dem Fördergeld zwar groß, heißt es zum Beispiel aus der Hamburger Handwerkskammer. Aber viele Betriebe erfüllten die Kriterien dafür nicht. Dazu kommt, so Hjalmar Stemmern,
dass das Verfahren nicht rein elektronisch ist. Das schafft erhebliche Bürokratie und gerade die Betriebe, die jetzt aus der harten Corona-Phase rausgekommen sind, haben ganz viele andere Dinge zu tun. Und da ist so etwas kontraproduktiv, wenn etwas zu kompliziert im Antragsverfahren ist.
Das soll nun wirklich bald einfacher werden, heißt es aus dem Ministerium. Zudem sollte die Prämie aber auch nicht erst nach dem Ende der Probezeit ausgezahlt werden, meint Kosmetikunternehmer Matthias Höft. So hat es der Bund beschlossen, um einen Missbrauch der Fördergelder zu verhindern. Dann könnte es für manchen Betrieb allerdings schon zu spät sein.
Das, was natürlich momentan allen Betrieben hilft, ist Liquidität. Und wenn das noch 4 bis 5 Monate dauert, hat das auch natürlich keinen direkten Effekt auf das Unternehmen. Also auch da könnte man drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht vorzieht. In diesen Zeiten sind jede 1.000 Euro willkommen.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Oder auch zum Nachlesen über deutschlandfunk.de/campus. Heute am 1. September, da starten ja traditionell die Freiwilligendienste. Also zum Beispiel ein freiwilliges ökologisches Jahr oder auch der Bundesfreiwilligendienst. Und seit heute übrigens auch der neue Freiwilligendienst der Bundeswehr. Wegen Corona sind aber auch hier viele Planungen ordentlich durcheinandergewirbelt worden. Zum Beispiel für junge Leute, die ins Ausland gehen wollten. Und Niklas Ottersbach hat in Magdeburg einige von ihnen getroffen, die schnell mal umplanen mussten.
Anfangs habe ich überlegt, ins Ausland zu gehen, aber durch Corona und allem und dem ganzen Stress habe ich mir halt überlegt, dann bleibe ich lieber regional und dann ist mir eben das Stiftungsgymnasium aufgefallen.
Felix Vormann ist wieder in der Schule. Der 18-jährige Magdeburger wollte eigentlich raus in die Welt, Österreich vielleicht. Weil es wegen Corona aber nicht möglich war, macht er sein freiwilliges soziales Jahr in seiner Stadt. Unterstützt am 3-sprachigen Stiftungsgymnasium zusammen mit 2 weiteren Freiwilligen. Während die anderen beiden die Kinder und Jugendlichen betreuen, ist Felix Vormann für die Verwaltung zuständig. Sein Arbeitsplatz ab 7.30 Uhr, das Sekretariat.
Erstmal, ich kümmere mich um die ganzen Anrufe, um sämtlichen Verwaltungskram, was zum Beispiel Corona angeht. Akten sortieren, abheften, natürlich auch kopieren, die schönen Lehrlingsarbeiten, wie man so schön sagt. Ja, ich bereite die Räume vor oder falls Schüler Fragen haben, helfe ich natürlich auch.
Felix Vormann hat Glück gehabt, dass er diesen FSJ-Platz überhaupt bekommen hat. Für die 3 Freiwilligenstellen im Internationalen Stiftungsgymnasium haben sich 30 Leute beworben. Koordiniert wird die Freiwilligenarbeit von den Trägern, in diesem Fall vom Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst in Sachsen-Anhalt. Referentin Susanne Ney kann es selbst noch kaum glauben, aber nun zum 1. September sind alle Projekte voll besetzt.
Also es bewerben sich nach wie vor noch ganz viele Jugendliche, wo ich schon denke, so, wir haben halt gerade einfach keine Plätze mehr und tatsächlich auch die anderen Träger nicht mehr, sodass wir zum Teil mit Wartelisten arbeiten. Oder halt einfach andere Träger nochmal anrufen und fragen, habt ihr noch was in Halberstadt oder habt ihr noch was in Stendal frei? Also wir müssen tatsächlich auch mittlerweile absagen, ja.
Mit einer Absage begann auch die Sommerplanung von Henrike Resch. Die 20-Jährige aus Magdeburg wollte in Schottland Politikwissenschaft studieren. Das hat nicht geklappt. Plan B von Henrike Resch: auf Biobauernhöfen in Frankreich arbeiten. Beim sogenannten Woofing tauschen Freiwillige ihre Arbeitskraft auf ökologischen Landwirtschaftsbetrieben gegen Unterkunft. Doch Corona hat Henrike Resch da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Das sind halt teilweise Privatpersonen. Da haben mir einige gesagt, wir können Menschen nicht mit genügend Hygienemaßnahmen aufnehmen oder wir haben momentan nicht die Kapazitäten oder die Förderung, um das machen zu können. Also ja, das war dann meistens der Grund.
Plan A und B haben nicht funktioniert. Also hat sich auch Henrike Resch für die Heimatvariante entschieden, FSJ in Magdeburg. Sie digitalisiert jetzt Bücher in der Aufarbeitungsstelle für die SED-Diktatur des Landes Sachsen-Anhalt. Normalerweise ist hier nur eine Freiwilligenstelle vorgesehen, dieses Jahr sind es zwei. Während beim Freiwilligendienst im Inland die Nachfrage groß ist, herrscht bei Tanja Brandt Flaute. Sie ist die Geschäftsführerin von Travelworks, einem Reiseanbieter, der seit 30 Jahren Freiwilligendienste im Ausland vermittelt. Und da sei die Nachfrage seit Corona rapide gesunken, sagt Tanja Brandt.
Wir sehen auch, dass bei den Vorausbuchungen die Leute natürlich sehr zögerlich sind, weil die Freiwilligenarbeit eben klassisch in Länder Lateinamerikas, Afrikas oder Asiens führen würde, wo die Pandemie eigentlich noch voll in der Dynamik ist, wo die Flüge jetzt auch weniger werden. Also das Reisen ist nicht grundsätzlich unmöglich und wenn manche Länder wieder erreichbar sind, dann würden wir Naturschutzprojekte da auch wieder anbieten.
Aber soziale Projekte, zum Beispiel in den Townships von Kapstadt, da könne man die Leute auch nicht mehr platzieren. Ähnlich sieht es bei anderen Anbietern aus. Viele sind in Kurzarbeit oder bieten vor allem Au-pair-Vermittlung und Sprachreisen an. Zurück in Magdeburg. Henrike Resch hat ihre Auslandspläne wie so viele Jugendliche erstmal verschoben. Ihr nächstes Projekt: eine digitale Karte mit den Geschichten der SED-Opfer in Sachsen-Anhalt.
Ich nutze dieses Jahr besonders als Orientierungsphase, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen möchte.
Möglicherweise ja sogar ein Geschichtsstudium. Felix Fuhrmann hat da schon genauere Pläne. Nach seinem freiwilligen sozialen Jahr im dreisprachigen Stiftungsgymnasium steht für ihn fest, er will Lehramt studieren. Aber dafür würde er dann Magdeburg gerne auch mal verlassen.
Ich bin schon froh, hier zu sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel dann nach dem FSJ halt in einem anderen Land zu studieren, zum Beispiel in Österreich.
Und das war es für Campus und Karriere für heute mit Kate Malaike. Am Mikrofon die Kollegen von Corso. Die übernehmen gleich nach den Nachrichten zu Themen aus Kunst und Pop. Und unter anderem geht es dann um politische Kunst aus dem Iran. Musik.